Willkommen bei Deutschlands erfolgreichstem und reichweitenstärksten Psychologie-Podcast mit den berühmtesten Moderatoren, der besten Technik und dem größten Team an Ghostwritern. Und wenn ihr noch mehr über pathologisches Lügen wissen wollt, bleibt einfach dran. Moin Moin und herzlich willkommen zu Psychotrip, der Podcast, in dem Steffi und ich die kleine Welt der Psychologie, nein, die große Welt der Psychologie, ein kleines bisschen näher beleuchten wollen. Die heutige Folge hat uns Steffi, hallo erstmal.
Hallo.
Hat uns Steffi mitgebracht und ich werfe den Ball mal wie üblich direkt zu dir rüber. Was haben wir denn heute?
Da werfe ich doch direkt eine Frage zurück. Roland, was haben die folgenden drei Figuren gemeinsam: Pinocchio, Captain Blaubär und der Baron von Münchhausen?
Danke für den letzten. Vorher war ich noch am Zweifeln, aber dann geht es wohl um eine gewisse Tendenz, nicht die Wahrheit zu sagen.
Genau, es geht heute ums Lügen, aber nicht nur ums Lügen, sondern ums pathologische Lügen.
Aber Blaubär lügt doch gar nicht. Der erzählt doch nur Geschichten.
Aber seine Enkel glauben das nicht.
Okay.
In meiner Erinnerung
also pathologisches Lügen.
Ist es bis heute umstritten, ob diese Blaubeergeschichten wirklich wahr sind.
Okay.
Aber ja, das Internet sagt auch, die Enkel halten es für Seemannsgarn, aber am Ende stellt sich die Geschichte immer als wahr heraus. Also eigentlich ist die Gemeinsamkeit zwischen Pinocchio und dem Baron von Münchhausen.
Okay.
Wir steigen aber erstmal ein mit einer Betrachtung von Vertrauen und Misstrauen. Roland, was würdest du sagen? Was ist deine Default-Einstellung? Bist du jemand, der eher vertraut oder misstraut?
Direkter Impuls war Vertrauen, aber das stimmt nicht. Ich glaube, das ist sehr wild gemischt. Also Menschen, die ich kenne, denen vertraue ich. Und da muss auch viel passieren, damit das dann nicht mehr der Fall ist. Mhm. Und umgekehrt, ich glaube, der Welt gegenüber, sagen wir mal, da vertraue ich eher so in Prinzipien, wie jeder sucht am Ende dann doch irgendwie so seinen Vorteil oder so und würde dementsprechend den Menschen als solchen mit einem gesunden Misstrauen entgegenstehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ja.
Dann findest du in der Welt wahrscheinlich schneller Lügen heraus, als du das bei deinen Freunden und Freundinnen tun würdest.
Anzunehmen.
Denn Menschen, die misstrauen, die haben natürlich, wie man es auch vermuten würde, eine höhere Wahrscheinlichkeit, Lügen zu entdecken. Grundsätzlich kann man aber schon mal vorwegnehmen, wir sind alle ziemlich schlecht da drin, Lügen zu entdecken. Und unter Laborbedingungen entdecken wir, selbst wenn wir erwarten können, dass Menschen lügen, weil es ein Lügenexperiment ist, nur 50% der Lügen.
Okay.
Das ist also, als würde man eine Münze werfen eigentlich. Und Timothy Levine, der ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Alabama, der sagt, wir haben alle sowas wie eine Truth-Default-Einstellung im Kopf. Er nennt das Truth-Default-Theory und sagt, die meisten Menschen gehen davon aus, dass andere Menschen ihnen in der Regel schon die Wahrheit sagen. Und er geht davon aus, dass das eine wesentliche Voraussetzung ist für Zusammenleben und Kooperation. Also
Wenn du an der so gefragt hättest, dann würde ich sagen, gehe ich auch davon aus, dass die Menschen im Normalfall die Wahrheit sagen. Also Vertrauen ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber Wahrheit, ja, würde ich unterschreiben.
Mhm. Und genau, er sagt, es ist in unseren Köpfen so angelegt, weil wir ja alle auch in Gruppen zusammenleben und erstmal davon ausgehen, dass die anderen auch mit uns zusammenleben und kooperieren wollen. Und er nennt das Truth Default Theory. Und trotzdem wird gelogen in der Welt. Also auch wenn wir davon ausgehen, dass die meisten uns die Wahrheit sagen, es gibt kennt, glaube ich, jeder immer wieder Menschen, die uns anlügen und wo wir mit Lügen konfrontiert sind und das merken oder nicht merken. Und ich meinte mich zu erinnern, dass wir schon mal über Lügen gesprochen haben und uns schon mal gefragt haben, wie oft am Tag Menschen lügen. Erinnerst du dich daran?
Mit der letzten Frage klingelt irgendwas dunkel, aber das muss lange, lange, lange her sein.
Und vor allem, glaube ich, wir haben damals Quatsch erzählt. Deswegen.
Das kann überhaupt nicht sein.
Habe ich noch mal eine bessere Studie von eben dem gleichen Timothy Levine mitgebracht, der 2010 noch mal untersucht hat, wie häufig Menschen denn lügen. Und er hat eine breite Umfrage in den USA gestartet und hat Menschen gefragt, wie oft sie in den vergangenen 24 Stunden gelogen haben. Er hat ihnen auch vorab eine Definition mitgeliefert, was eine Lüge ist. Was schätzt du, wie oft haben Menschen durchschnittlich am Tag gelogen?
Jetzt müsstest du mir die Definition sagen. Weil weiße Lügen, schwarze Lügen, graue Lügen. Also ist ja ein Riesenunterschied zwischen, ich habe irgendwie einem Kind erzählt, wenn es seinen Teller auf ist, gibt es morgen schönes Wetter, oder ich habe jemandem nicht erzählt, dass ich irgendwie hinter Saarbrücken was gemacht habe oder so, ne?
Also es ging absichtlich nicht um sowas wie, ich treffe dich auf der Straße und frage dich so, wie geht's dir? Und du antwortest in so einem ersten Impuls, ja, alles gut. So, das wurde nicht als Lüge gewertet, sondern soweit ich weiß, musste es sich um eine Unaufrichtigkeit handeln. Also jemand berichtet etwas, von dem er weiß oder vermutet, dass es anders ist, als er oder sie es schildert, und es muss mit einer Intention verbunden sein. Ich weiß nicht, ob er genau diese Definition verwendet hat. Das ist jetzt eine von Matthias Gamer, der ist Psychologe an der Uni Würzburg, aber für gewöhnlich ist das in den gängigen Lügendefinitionen mit drin.
Okay, also dann würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass die meisten Menschen, ich weiß nicht, ob man soziale Erwünschtheit da schon rausrechnen kann, dass die meisten Menschen eher wenig lügen. Also vielleicht irgendwie ein, zweimal pro Woche?
Durchschnittlich 2 Lügen pro Tag.
Okay.
60% haben gesagt, gar nicht in den letzten 24 Stunden. Und 40% haben gesagt, jo, ich habe gelogen. Und von den 40% haben 30% 1 bis 5 Mal gelogen. Aber da gibt es ein ganz spannendes 1% oben, die nämlich mehr als 20 Mal am Tag gelogen haben.
Ahne, dass das was mit deinem Folgentitel zu tun hat.
Das hat was mit meinem Folgentitel zu tun, ganz genau. Denn ich fand es ganz spannend, mal auf pathologisches Lügen zu schauen, was eigentlich pathologisches Lügen ist. Und auch hier mal wieder vorweggenommen, es ist wieder mal so ein Thema, das am Anfang steht. Und wir nähern uns, soweit es dazu schon was gibt, und gucken einfach mal drauf, welche Forschung da schon gelaufen ist. Ich habe vorhin gesagt, bei der Lügendefinition, die wir jetzt auch so als Grundlage nehmen von Matthias Gamer, es muss sich um eine Unaufrichtigkeit handeln und sie muss mit einer Intention verbunden sein. Da der Lügenbegriff so wichtig ist, würde ich da gemeinsam mit dir gerne noch einmal drauf schauen. Was glaubst du, was für eine Intention kann eine Lüge haben? Welche Arten lassen sich da unterscheiden?
Na, ich habe auf jeden Fall den Selbstschutz. Ich möchte irgendwo Schaden von mir fernhalten.
Genau, das ist die egoistische Lüge.
Genau. Ich möchte, danke für das egoistisch. Genau, ich möchte den anderen schützen. Ja, das wäre, keine Ahnung, ich sag dir nicht, dass dein Vater abgehauen ist, und sag nur, ne, der ist. Ne.
Das ist die prosoziale Lüge.
Genau. Genau, ich lüge, um Vorteil für mich zu bekommen. Also nicht Schutz, sondern andersrum, ne? Ich möchte irgendwie was bekommen, was ich sonst nicht bekommen hätte oder so.
Tatsächlich werden genau die 2 Arten unterschieden.
Ah ja. Also das ist auch egoistisch quasi.
Egoistische Lüge und prosoziale Lüge. Und ich würde aber, du hast sowieso schon damit begonnen, ganz gern mit dir mal 2, 3 Ideen sammeln, was ist eine egoistische Lüge als Beispiel und was ist eine prosoziale?
Es ist aber wieder die Frage, weil du hast gesagt, eine Unaufrichtigkeit mit Intention. Das heißt, wäre, ich sage meinem Kind, wenn du den Teller auf isst, ich bleibe jetzt mal dabei, ne? Wenn du den Teller auf isst, gibt es morgen Sonnenschein. Ist das dann nach der Definition eine Lüge?
Hast du eine Intention?
Ich will, dass er seinen Teller auf isst. Also, ist, dass was drauf ist.
Okay, also du möchtest für dich, dass dieser Teller aufgegessen wird.
Ja, was heißt für mich, ne? Aber ja. Ja, klar,
okay.
Für wen sonst?
Und ist es eine Unaufrichtigkeit?
Im Normalfall würde ich davon ausgehen, dass den meisten Menschen die Korrelation zwischen aufgegessenem Essen und Sonnenschein bekannt ist.
Dann würde ich sagen, ist das eine Lüge.
Okay. So, jetzt habe ich die Ursprungsfrage vergessen.
Beispiele sammeln, Intention, aber du hast schon eins gemacht.
Genau. Genau, ja, die prosozialen, ich glaube, Kinder ist ein großes Thema, ne? Also Kindern irgendwelchen Mist erzählen, damit sie das tun, was man will, ne? Sei es, um Abläufe zu beschleunigen, um dem Kind was Gutes zu tun, um was auch immer. Genau. Ich glaube, mit Erwachsenen, das sehe ich das ja eher immer als Fehlfunktion, wenn man lügt, um jemanden anders zu schützen. Also es gibt, glaube ich, nur wenige Situationen, in denen ich sagen würde, dass ein erwachsener Mensch nicht die Wahrheit hören sollte, sondern wirklich eine Lüge. Also ist für mich schwer vorstellbar. Genau, und mit dem egoistischen Kram, glaube ich, geht es ganz viel um Status, um also ne, ich will irgendwo in die Disco, wo ich sonst nicht reinkommen würde. Ich will irgendwie für etwas angesehen werden, was ich nicht bin. Ich will Geld haben, keine Ahnung, ne? Also materielle Sachen. Und das Letzte wäre wahrscheinlich so alles in Richtung Scham oder Angst, ne? Also ich lüge, damit niemand rausfindet, dass irgendwas in die Richtung.
Genau. Was ich noch ganz spannend fand, war, dass teilweise gesagt wird, prosoziale Lügen gibt's gar nicht so wirklich, sondern hinter jeder prosozialen Lüge steckt eigentlich ein egoistisches Motiv. Aber hier können wir vermutlich ganz gut auf unsere Folge zu prosozialem Verhalten verweisen, weil da haben wir genau diese Diskussion ja schon einmal geführt.
Ich glaube, am Ende, ich weiß nicht, ob wir das da hatten, ehrlich gestanden, am Ende gibt es ja durchaus diese Lebenssicht zu sagen, alles ist Egoismus. Ne? Also der Mensch ist am Ende irgendwo ein Lebewesen und jedes Lebewesen ist auf Überleben gepolt und daraus ergibt sich alles andere und damit ist man im Egoismus. Ja, kann man so sehen, aber ist, glaube ich, nicht unsere Default Theory.
Genau, aber wer das nochmal nachhören will, gerne in die Folge zu prosozialem Verhalten reinhören. Heute wollen wir aber aufs pathologische Lügen schauen. Pathologisches Lügen ist gar nicht so einfach zu definieren. Also es war sehr lange sehr unklar, was pathologisches Lügen sein soll. Und es ist wieder so ein Thema, dem sich die Wissenschaft erst aktuell nähert. Der Ursprung geht schon ein paar Jährchen zurück. Im Jahr 1891 beschrieb der Psychiater Anton Delbrück das erste Mal das Phänomen der sogenannten Pseudologia Fantastica. Ich finde, das ist ein ganz grandioses Wort.
Wunderschön.
Und habe es beim ersten Lesen gar nicht rausgeschrieben, weil ich dachte, ach komm, das ist bestimmt längst überholt, das muss ich gar nicht mehr mitbringen. Dann habe ich mich eingelesen in die ganzen wissenschaftlichen Artikel und in jedem stand es drin. Dann bin ich nochmal zurückgegangen zu meinem ersten Artikel und habe es rausgeschrieben. Und Anton Delbrück hat damals, ich glaube, 5 Fälle untersucht, ganz sicher bin ich mir aber nicht mehr, und hat sich angeschaut, vor allem den Fall einer Dame, die immer wieder in unterschiedliche Rollen fast geschlüpft ist. Einmal war sie eine Adelige, dann war sie verarmt und hat sich unterschiedlichste Leben aufgebaut, die dann auch ausgefüllt und ist irgendwann immer wieder über ihre eigenen Lügen gestolpert und dann irgendwann bei dem Psychiater Anton Delbrück gelandet, der das Phänomen halt erstmals beschrieben hat. Er geht davon aus, dass Menschen, die unter pathologischen Lügen leiden, ihre eigenen Lügen auch glauben. Also die...
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Du sagst, die unter pathologischem Lügen leiden.
Mhm.
Ist der Begriff mit Absicht? Also.
Ja.
Okay.
Da kommen wir noch hin. Kleiner Teaser.
Alles klar. Sehr schön.
Und er ging davon aus, dass die Menschen ihre eigenen Lügen glauben. Die bauen sich so ein Lügenkonstrukt auf, dass die anfangen, von Teilen überzeugt zu sein. Einige Jahre später, so ich glaube so rund 15 Jahre später, 1905, kam ein zweiter Psychiater daher, Ernest Dupré. Und der beschrieb das Ganze nicht mehr als Pseudologia Fantastica, sondern als Mythomanie. Und auch er beschäftigte sich mit dem gleichen Phänomen und sagte, nee, die PatientInnen, die wissen schon, dass sie lügen. Die bauen das immer weiter auf und machen das, um eigene Vorteile zu generieren und stolpern dann aber über ihre eigenen Lügen. Also wir haben schon mal diese zwei, bis heute würde ich sagen, etwas ungeklärten Punkte. Manche glauben an ihre Lügen, manche glauben nicht daran. Dann ist das Thema.
War das Default Trust oder Default Mistrust?
Genau. dann ist das Thema ja fast ein Jahrhundert so ein bisschen unangetastet geblieben. Es gab natürlich ein paar Menschen, die dazu noch veröffentlicht haben, aber es gab wenig systematische Forschung und das hat sich aber in den letzten Jahren ein klein wenig verändert. Es gibt zwei Forscher, nämlich Drew Curtis und Christian Hart. Drew Curtis ist von der Angelo State University in Texas und Christian Hart von der Texas Women's University. Und die beiden pirschen sich so langsam von mehreren Seiten das Thema ran. In ihrer ersten Studie haben die erstmal versucht, pathologische LügnerInnen zu finden. Das heißt, die haben im Internet Aufrufe veröffentlicht, sich so Forschungspools bedient und haben dann aus einer riesigen Menge von Menschen, die sich zurückgemeldet haben, 623 erstmal identifiziert, die sie genaueren Tests unterzogen haben. Und von diesen 623 identifizierten sich 83 Menschen selbst als pathologische LügnerInnen und wurden auch von anderen Menschen in ihrem sozialen Umfeld so bezeichnet. Diesen 83 Menschen legten sie, also die filterten sie heraus aus der größeren Menge von Menschen, indem sie den Test vorlegten, wo sie erstmal geguckt haben, wie beschreiben die sich, wird das auch von dem sozialen Umfeld so bestätigt. Und bei den 83, wo sie sich dann sicher waren, okay, dabei handelt es sich wirklich um pathologisches Lügen, wie wir das jetzt auch untersuchen wollen, den haben sie unterschiedliche Tests vorgelegt. Einen zum Lying Behavior, also zum Lügenverhalten, dann eine Lying Everyday Situation Scale, also Lügen in täglichen Situationen. Und sie haben ihnen einen Distress Questionnaire vorgelegt, also Stress erleben und demografische Variablen abgefragt. Ergebnis war, pathologisches Lügen beeinflusst diese Menschen sehr stark in ihrem Alltag. Die haben unfassbar Stress und Probleme und geraten regelmäßig in gefährliche Situationen, weil sie einfach immer weiter lügen und weiter lügen und weiter lügen. Und das fühlt sich für viele von diesen Menschen so an wie ein Zwang. Also als ob sie nicht aufhören könnten, obwohl sie total gerne aufhören wollen würden.
Das ist ja total logisch, dass das stressig ist. Also ich meine, also war jetzt bloß gerade mein Gedanke, ne? Damit ich lügen kann, muss ich in einer sozialen Situation sein.
Mhm.
Das heißt, automatisch geht eine Lüge mit sozialem Stress einher, weil ich sage etwas, was im Zweifel irgendwie, also was erstmal nicht stimmt. Ne? Und klar, die Chance, dass der andere das rausfindet, kann von 0 bis 100% sein, aber im Regelfall wird es irgendwie vorhanden sein.
Ja, genau. Und es kommt ja immer noch eine Lüge drauf und noch eine Lüge. Und es erfordert, glaube ich, auch ganz schön kognitive Kapazitäten. Denn du musst dir auch merken, was habe ich wo erzählt. Wir haben ja schon mal eine Folge zur differenziellen Konstanzanalyse gemacht und zu Merkmalen in ZeugInnenaussagen, die darauf hinweisen, wann eine Aussage wahr ist und wann nicht. Und das über die Dauer aufrechtzuerhalten, ist halt nahezu unmöglich.
Ich nehme jetzt mal an, wenn du pathologisch lügst, dass du wahrscheinlich auch des Häufigeren hörst, stimmt das wirklich? Ne? Also sprich, du wirst das ja, wenn du nicht gerade sehr dumme Menschen dir gegenüber sitzen hast oder sehr vertrauensselige, wirst du ja auch nicht auf unbegrenztes Vertrauen stoßen, wenn du das irgendwie 50 Mal am Tag machst oder was auch immer.
Genau. Irgendwann fällt es natürlich auf und dann ist es sowieso, stehst du quasi schon mal unter Beobachtung. Also hier war ja ein Kriterium, um in die Studie reinzukommen, dass das soziale Umfeld rückmeldet, dass man pathologische Lügnerin ist.
Das muss ja immer wieder befreiend sein, wenn es alle wissen.
Ja, vielleicht. Die haben noch eine Studie angeschlossen, eine zweite. Also die haben noch mehr angeschlossen, aber eine zweite fand ich auch noch spannend. Die haben sich nämlich dann an PsychotherapeutInnen gewandt, die PatientInnen betreuen und haben die befragt, anonymisiert natürlich, aber was Merkmale der PatientInnen sind und was die auch erleben, was das für Konsequenzen hat. Und die haben gesagt, dass Lügen bei dieser Gruppe von Menschen hat oft schon im Jugendalter begonnen. Also das ist was sehr weit zurückreicht. Und auch hier die Bestätigung, das führt zu extremem Stress in beruflichen und privaten Situationen und Umfeldern. Und das haben sie erstmal als Fundament genommen, eine Definition aufzustellen. Wir haben ja schon über eine Definition von Lügen gesprochen. Und ich würde dir jetzt gerne noch ihre Definition von pathologischem Lügen vorstellen. Bereit?
Auf jeden Fall.
Okay. Pathologisches Lügen ist ein anhaltendes, durchdringendes und oft zwanghaftes Muster exzessiven Lügenverhaltens, das zu einer klinisch bedeutsamen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit in sozialen, beruflichen oder anderen Bereichen führt, erheblichen Stress verursacht, eine Gefahr für Lügende oder andere darstellt und länger als 6 Monate andauert.
Das heißt, Sie haben sich direkt an der Lehrbuchdefinition versucht.
Sie haben sich an der Lehrbuchdefinition oder Diagnose versucht. Und du hast schon die Diagnose rausgehört. Ich werde dir später noch verraten, dass sie vorschlagen, das Ganze auch in diagnostische Instrumentarien mit aufzunehmen.
Genau so klang's.
Also sie hätten es gerne in ICD und DSM mit drin. Bevor wir darauf gucken und auf mögliche Diagnosen, vielleicht aber nochmal ein kleiner Exkurs. Was glaubst du, was charakterisiert pathologische LügnerInnen?
Meinst du, außer dass sie die ganze Zeit lügen?
Wie sind die so von ihren Charaktereigenschaften, Erfahrungen? Was macht die aus?
Also vor Augen habe ich irgendwie jemanden, der irgendwie, wie du gerade sagst, ne Stress, also innerlich irgendwie total verunsichert ist und total wackelig und nach außen hin, aber irgendwo halt so mit wahrscheinlich massivem Aufwand, keine Ahnung, ob das jetzt Klischee ist, ne, aber irgendwie mit massivem Aufwand irgendwie so eine Fassade hochhält, ne, so, also du gerade sagst, am Ende hast du ja irgendwie so eine Art Lügengebäude, was du da aufbaust, solange du, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das der Standard ist, dass es dann überhaupt noch Menschen gibt, die dir glauben. Oder ob das vielleicht so ist, das ist halt klinisch so weit fortgeschritten. Jeder weiß, dass du die ganze Zeit lügst und jeder sagt nur, ja, Opi, und das ist, kann ja auch sein, weiß ich jetzt gerade nicht. Deswegen ist es für mich ein bisschen schwierig.
Dadurch, dass das Thema so unerforscht ist bis heute, greifen wir jetzt auf Evidenz zurück, die aus der Praxis kommt. Also Professor Dr. Hans Stoffels ist Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin und hat sich so ein bisschen auf dieses Thema pathologisches Lügen spezialisiert. Und er schiebt erstmal vorweg, die Menschen haben eine ganz große Begabung, denn die sind super kreativ. Die haben richtig viel Fantasie und bringen halt ganz viel Kompetenz im Erfinden von Geschichten mit. So, hier vielleicht auch der Bezug zu Captain Blaubeer.
Wahrheit. Nein.
Genau, das würden die eben auch sagen. gut, aber weg von dem, was sie da an Begabung für Fantasie mitbringen. Er sagt, seine Erfahrung ist, dass die Menschen, die pathologisch lügen, häufig unter sehr schwierigen Umständen aufgewachsen sind. Also Umstände, die von großer Entbehrung geprägt waren und beispielsweise, wo die elterliche Zuwendung sehr stark gefehlt hat. Also Menschen, die sich sehr einsam gefühlt haben, die wenig Zuwendung, wenig Liebe erfahren haben.
Ich höre das Thema Aufmerksamkeit.
Mhm. Merkt ihr das? das Zweite, was auch noch sehr wichtig ist, das sagen sowohl Professor Stoffels als auch Harald Freiberger. Harald Freiberger ist Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Greifswald. Die betonen beide, dass die Menschengruppe der pathologischen LügnerInnen häufig ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben. Also, dass das ein charakterisierendes Merkmal ist, dass die keine gute Meinung von sich haben, dass die sich keinen hohen Selbstwert zuschreiben. Mhm. Bei der Frage nach Geschlechterunterschieden ist nichts zu finden. Also das betrifft gleichermaßen Männer und Frauen. Und wenn wir jetzt auf die Motive schauen, also die Frage, warum lügen sie, hast du gerade schon gesagt, Aufmerksamkeit. Das hat vor allem einen Bezug zu den Menschen, die sehr übertrieben lügen. Also sehr kreative Geschichten, sehr abwegige Geschichten auftischen. Weil um Aufmerksamkeit zu bekommen, muss man natürlich auch irgendwie von der Norm abweichen, ne? Mhm. Zweites Motiv ist die Erhöhung des Selbstwertes. Sich selber besser darzustellen, größer zu machen, schöner zu machen, passt natürlich sehr gut zu diesem niedrigen Selbstwertgefühl. Dann ist ein Motiv das Lösen innerer Anspannung. Viele haben beschrieben, dass sie ein ganz starkes Anspannungsgefühl in sich haben und dass dieses Lügen sich fast wie ein Zwang anfühlt. Und sie das lösen können, indem sie eine Lüge aussprechen. Es hat sowas Befreiendes für die.
Das heißt, wir sind irgendwie so ein bisschen im Bereich der Zwangsstörungen an der Stelle. So
vom vielleicht.
Vergleich her zumindest.
Mhm. Und das Vierte ist, wenn man auf diese traumatischen Umstände schaut, dass die Lügen ein Mittel sind, die Fantasie ein Mittel ist, mit dem die Realität retrospektiv oder aktuell auch verändert werden und somit bewältigt werden kann. Also eine Art Coping-Strategie.
Mhm. Spannend. Das sind ja sehr, sehr, sehr unterschiedliche Motive. Ne? Mhm. Also teilweise ja eben auch mit Ursachen. Ne? Also was du jetzt gerade hattest, ne? Ich bin irgendwie ja, du hast jetzt gesagt, schwere Kindheit, ne? Oder das ist bei mir angekommen, ne? Aber so, wenn ich jetzt so Vernachlässigung, Aufmerksamkeitsdefizit oder aufmerksamkeitssuchendes Verhalten, ne, so dass da reingehe, da werde ich ja letztlich auch andere Verhaltensweisen drin finden, wie, keine Ahnung, Aggression oder sowas, die eben auch als Mittel dienen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann wäre das halt eher damit vergleichbar. Mhm. Ja, wenn ich jetzt ins Coping gucke, ne, dann hat es ja einen anderen Effekt. Und dann vermeide ich vielleicht auch damit irgendwie andere negative Effekte auf mich, wie Angststörungen, Depressionen oder so, weil ich eben das irgendwie damit meinen Stress irgendwo ein bisschen reduziere. Ne?
Mhm, genau, das wird auch noch relevant, wenn man auf die Diagnostik schaut, weil es natürlich eine Frage ist, ne? Wie gut ist das abgrenzbar, wie gut ist das was Eigenes, wo gehört es eigentlich hin, in welchen mhm. Rahmen tritt es auf?
Also klang für mich jetzt halt schon fast so ein bisschen nach Symptomen, ne? Also mhm. weder die Ursache noch irgendwie, dass das einen festen Platz irgendwo hat, sondern dass es eben ein mögliches Symptom ist für eine bestimmte Ursache.
Mhm. Also fest steht, unabhängig vom Motiv, die Menschen, die lügen, die leiden unter extremer Schuld, Also die fühlen sich meistens sehr schlecht darüber. Nicht in allen Fällen, kann ich schon mal vorwegnehmen, aber sie fühlen sich meistens schlecht. Es ist sehr schambehaftet, sie haben Gewissensbisse, leiden unter Stress und Einsamkeit. Einsamkeit ist nachvollziehbar, weil das soziale Umfeld natürlich, kann man ja auch verstehen, irgendwann sagt, komm, es langt, das will ich nicht mehr. So, da kann ich mich ja nicht drauf verlassen. Und Professor Stoffels stellt genauso wie Curtis und Hart die Frage, so, wohin gehört das denn jetzt eigentlich diagnostisch? Aber er kommt zu einem anderen Schluss. Denn er sagt, das lässt sich durchaus auch betrachten in den schon existierenden beschriebenen Störungsbildern und lässt sich auch therapieren im Rahmen dieser Störungsbilder. Ich weiß, das ist eine Frage, die wir sonst immer andersrum machen, aber ich wage mich jetzt mal dran. Du kannst ja mal ganz tief in deiner Klinikkiste kramen. Was würdest du so aus dem Bauch heraus sagen, im Rahmen welcher Störungsbilder kann pathologisches Lügen nach dem, was wir bisher besprochen haben, auftreten?
Ja gut, waren wir ja quasi schon drin, ne? Also das eine wäre irgendwie Traumabewältigung. Keine Ahnung, ob PTSD oder was auch immer da mit drin steht, aber also posttraumatische Belastungsstörung, genau. Dann waren wir gerade bei den Zwängen. Also Zwangsstörungen. Gott, ich und Klinik, ne?
Ein Wort noch.
Depressionen und Angststörungen ist vermutlich nicht und irgendwie erschöpft sich da gerade mein Klinikrepertoire. Also hilf mir.
Okay, das dritte Wort, was hier gesucht ist, ist Persönlichkeitsstörung. Und Persönlichkeit, Persönlichkeitsstile, Persönlichkeitseigenschaften gestatten es Menschen normalerweise im Alltag zu funktionieren und zu wachsen und sich ans Leben anzupassen. Dafür sind wir mit unserer eigenen Persönlichkeit in Situationen drin. Das Problem ist, bei manchen Menschen wird Persönlichkeit starr und unflexibel. Und unter Persönlichkeitsstörungen werden vor allem unflexible und wenig angepasste Verhaltensauffälligkeiten verstanden, also extrem normabweichendes Verhalten, das in sehr vielen Situationen gezeigt wird und das bei Persönlichkeitsstörungen manchmal in den Menschen selbst einen Leidensdruck hervorruft, aber auch sehr häufig im sozialen Umfeld, da es eben sehr stark normabweichendes Verhalten beschreibt. In ICD und DSM tragen Persönlichkeitsstörungen die folgenden Merkmale. Es ist überdauernd und unflexibel als Muster des Denkens, Verhaltens, Wahrnehmens und Fühlens. Es ist eine wesentliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit im privaten und beruflichen Umfeld damit einhergehend. Und die Betroffenen bzw. das Umfeld leiden unter diesen Persönlichkeitsmerkmalen.
Muss ich ganz kurz einmal zwischenfragen. Ich hatte ja gerade aufgezählt und neben Persönlichkeit, also sprich, es kann in Zwangsstörungen fallen, es kann irgendwie in Trauma fallen und Persönlichkeit wäre quasi das Dritte, ne? Also das ist jetzt der, okay, gut.
Genau, also es wird diskutiert im Rahmen von PTBS, es wird diskutiert, ob es was eher Zwanghaftes ist, aber am allerhäufigsten wird der Bezug und auch von Professor Stoffels gezogen zu diesem Thema Persönlichkeitsstörung.
Okay, verstanden.
Und genau, jetzt kann man ja nochmal fragen, so Persönlichkeitsstörung ist ja immer ein hartes Wort. Was ist der Unterschied zwischen einem Persönlichkeitsstil und einer Störung? Und das ist in der Regel eine Frage der Ausprägung. Also wie unveränderbar ist es, wie starr ist es, wie groß ist der Leidensdruck? Ist immer die Frage, ist etwas nur akzentuiert in der Persönlichkeit oder ist es wirklich ein ausgeprägtes Störungsmuster?
Was vielleicht einfach so ein bisschen zum Verständnis, was sind denn andere Persönlichkeitsstörungen, also dass man so ein Bild hat?
Also diejenigen, die hier diskutiert werden, ist zum Beispiel die antisoziale Persönlichkeitsstörung, die in Bezug zu pathologischem Lügen haben. Narzissmus, die Borderline-Persönlichkeitsstörung mit Impulsivität und die histrionische Persönlichkeitsstörung.
Das letzte Wort darfst du gerne nochmal erklären.
Weil ich dachte, dass du so schaust, gehen wir auf jeden Fall nochmal durch.
Ich habe besonders intelligent geguckt, das nur fürs Protokoll.
Und ich erkläre nachher auch nochmal, was eine histrionische Persönlichkeitsstörung ist, weil das, glaube ich, auch die von denen genannten ist, die am wenigsten bekannt ist. Und aber hochinteressant in dem Zusammenhang.
Also ich versuch gerade nur den Bogen für mich irgendwie zu kriegen. Also sprich, das pathologische Lügen wiederum wird im Kontext dieser Persönlichkeitsstörungen dann wieder einsortiert. Ne? Also sprich, genau. Es kann zum Beispiel zu dem antisozialen Formenkreis gehören oder zum Narzissmus und so weiter. Ne? Also es genau, kann quasi es wieder quasi ein Symptom dafür sein.
Es ist ein Symptom im Rahmen dieser Störung. Also man sieht dann quasi, okay, jemand lügt pathologisch und die Aufgabe von Psychotherapie ist am Anfang ja immer erstmal zu verstehen, was ist da los? Also wie konstruiert der Mensch seine Realität? Was ist biografisch passiert? Wie passt dieses Symptom überhaupt in das Erklärungsmodell rein und welchen Mehrwert hat das? Und das unterscheidet sich total für diese vier Persönlichkeitsstörungen. Weißt du, was eine antisoziale Persönlichkeitsstörung ist? Oder hast du eine Idee?
Eine Idee habe ich auf jeden Fall.
Dann hau die Idee raus.
Würde jetzt, um nicht zu flapsig zu werden, würde jetzt davon ausgehen, dass es eben Störungen sind, die das Funktionieren in der Gesellschaft und in sozialen Kontexten eben stark erschweren. Ne? Sei es, dass man, was weiß ich, nicht gut empathisch reagieren kann, dass man nicht gut interagieren kann, was auch immer, sowas in die Richtung.
Genau, absoluter Treffer. Es gibt bei der Störung eine große Diskrepanz zwischen dem eigenen Verhalten und den geltenden sozialen Normen und Rechten und auch Rechten anderer Menschen. Hier ist die Besonderheit in Bezug auf pathologisches Lügen auch, es gibt eine Unfähigkeit zum Erleben von Schuldbewusstsein und die Neigung, andere zu beschuldigen. In diesem Zusammenhang wird pathologisches Lügen häufig für den persönlichen Profit gezeigt, also dass ich quasi eine Intention habe, die mir persönlich dient und dann tut es mir auch gar nicht leid, was andere davon denken oder wie andere unter den Folgen meiner Lüge leiden.
Jetzt muss ich doch einmal fragen, ich habe ja gar keine Ahnung, aber du hast vorhin, hast du antisozial und Narzissmus aufgezählt, deswegen gehe ich davon aus, dass Narzissmus ein separates ist, genau. Und ich hatte gerade diese These, dass zu antisozial auch sowas wie Empathieprobleme und ähnliches gehören. Dann hätte ich jetzt erwartet, dass wenn ich dann lüge, dass das eher auch so in den Kreis des Selbstschutzes gehen kann. Ne? Also dass ich zum Beispiel, was weiß ich, Mitgefühl heuchle, weil ich es halt nicht kann oder so. Ne? Sowas in die Richtung.
Genau, wir haben ja auch schon häufiger mal über Psychopathie oder die dunkle Triade gesprochen. Das ist, was hier so in der Gegend angesiedelt ist. Menschen, die wenig Kompetenzen darin haben, empathisch mitzufühlen, beziehungsweise ist ja diskutiert, eine große Möglichkeiten haben, empathisch mitzufühlen, aber sich sehr gut da wieder rausdistanzieren können. Das haben wir auch alle schon häufiger besprochen. Aber was hier einfach wichtig ist, hier wird gelogen mit dem Motiv, ich möchte für mich was Gutes erreichen. Ich möchte einen Gewinn haben. Ich möchte Freude spüren und es ist mir gleichgültig, ob andere drunter leiden.
Okay, macht Sinn.
Dann springen wir zum Narzissmus. Hier haben wahrscheinlich viele eine Vorstellung davon, was Narzissmus ist. Noch einmal zur kurzen Wiederholung. Also Narzissmus ist gekennzeichnet durch ein Muster von Großartigkeit im Erleben und Verhalten. Also ich finde mich richtig super. Und ich verhalte mich auch so, als fände ich mich richtig super. Und ich habe ein ganz dolles Bedürfnis nach Bewunderung und ein Mangel an Empathie. Auch hier der Mangel an Empathie. Das Motiv ist hier trotzdem ein anderes. Hast du eine Idee? Wofür lüge ich hier?
Ich würde jetzt eigentlich davon ausgehen, um andere von mir einzunehmen. Also um besser dazustehen, mein Bild zu erhöhen, ne, so die Richtung, Status.
Genau, in der Literatur stand da als als Ego-Boosting Tales. Also Erzählungen, die mein Ego anheben. Wichtig, für diese Lügen brauche ich ein ordentliches Publikum. Also ich brauche jemanden, der sie hört und der mich dann auch gut findet, der mich bewundert. Ansonsten wird mein Bedürfnis nach Grandiosität und Anerkennung und Selbstwertsteigerung ja hier nicht befriedigt.
Ist so eine Führungskräftestörung, ne?
Ist tatsächlich statistisch gehäuft in Führungskräften, ja.
Und nein, das ist keine pauschale Unterstellung für Führungskräfte.
Nee, das ist keine pauschale Unterstellung, aber es gibt ganz gute Belege, soweit ich weiß, dafür, dass Führungskräfte signifikant häufiger als der Durchschnitt der Menschen narzisstische Akzentuierungen aufweisen.
Ja, genau das wollte ich sagen.
Okay, gehen wir zur nächsten, nämlich zur Borderline-Persönlichkeitsstörung. Hast du noch eine Erinnerung, was das war?
Oh, ja, aber du kannst es besser erklären.
Okay. Das ist gekennzeichnet durch eine sehr hohe emotionale Instabilität hinsichtlich des eigenen Selbstbildes, der eigenen Ziele und der Präferenzen. Menschen, die unter dieser Störung leiden, die sind sehr schwankend, sehr emotional instabil in Bezug darauf, wie sie sich selbst sehen, was sie eigentlich wollen. Das kann bis oder das kann auch den ganzen Bereich der Sexualität betreffen. Also wie sie jetzt sexuell orientiert sind, kann davon betroffen sein, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und das findet in sehr starkem Bezug auch zum sozialen Umfeld statt. Lügen hier befriedigen das Motiv irgendwo ja, in der Emotionalität, die ja stark schwankend ist, Anschluss zu finden und irgendwoher ein konsistentes Ich-Erleben zu erzeugen. Also das Gefühl zu haben, okay, das, was ich jetzt tue, das passt zu dem, wie ich gerne wäre. Dadurch, dass das Ich-Erleben aber so sehr schwankt und sich das eigene Bild davon, wer ich jetzt eigentlich bin und wie ich sein möchte, so häufig verändert, kann es zu stark abweichenden Versionen einfach kommen, was ich über mich erzähle.
Was ich so raushöre, ist, dass da, wo der Narzisst das tut, um sich über andere zu erheben, ist das im Bereich von Borderline wahrscheinlich eher, um irgendwie auf ein Normalniveau zu kommen. Ne? Also nicht, ich will besser sein als andere, sondern ich möchte irgendwie überhaupt erstmal stabil wirken, normal wirken, irgendwie so, oder?
Da geht es gar nicht so sehr, glaube ich, um dieses stabil wirken und normal wirken, sondern es geht eher darum, um die verzweifelte Suche des Ichs. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Und das geht auch ganz oft mit einem sehr verminderten Selbstwert einher, mit großer Abwertung. Also ja, es ist schon eher auch so ein Uplifting, aber nicht so hoch wie der Narzisst.
Genau, deswegen meinte ich, um quasi auf dem normalen Niveau zu erscheinen und irgendwie auch konsistent zu erscheinen, ne? Weil du sagst es irgendwie, um das so übereinzubringen. Genau.
Genau, okay. Aber hier geht es stärker um die Konsistenz als um das Steigern des Selbstwertes.
Okay.
Ist ein bisschen anderes Grundbedürfnis, wenn man nochmal heute haben wir aber viele Bezüge, in die Bedürfnisfolge reinhören möchte. Und die letzte, wo du auch ein klein bisschen fragend geschaut hast, ist die histrionische Persönlichkeitsstörung. Das ist eine, von der man im öffentlichen Diskurs gar nicht so häufig hört, finde ich. Deswegen war mir wichtig, die nochmal zu erklären. Histrionische Persönlichkeitsstörung bedeutet, dass es ein tiefgreifendes Muster übermäßiger Emotionalität gibt, und dass diese Menschen sehr, sehr, sehr stark nach Aufmerksamkeit streben. Auffällig ist, dass die eine Tendenz haben zu dramatisieren. Dramatisieren hier wirklich im Sinne des Theaters. Sich selbst darzustellen, theatralisches Verhalten zu zeigen, einen sehr übertriebenen Ausdruck von Gefühlen und ein andauerndes Verlangen nach Aufregung, Anerkennung und im Mittelpunkt zu stehen. Und hier werden Lügen, und du hast ja schon gesagt, es ruft nach Aufmerksamkeit, verwendet, um wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich fand diese Persönlichkeitsstörung in diesem Zusammenhang so faszinierend, weil hier geht es gar nicht darum, anders als jetzt bei narzisstischen Menschen, dass es eine gute Aufmerksamkeit ist, die zur Bewunderung führt oder eine Aufmerksamkeit ist, die mein Ich stabilisiert, sondern für histrionische Personen kann es auch okay sein, wenn sie ganz negative Aufmerksamkeit bekommen. Die Währung ist Aufmerksamkeit. Hauptsache, es schaut jemand.
Okay.
Genau.
Also ich war jetzt erst dabei, so wie ich wurde vom Krokodil gebissen, während ich eine Frau aus dem brennenden Hochhaus gerettet habe, aber kann auch negativ sein. Also Hauptsache, jemand hört mir zu.
Genau, also wahrscheinlich würden sie schon eher solche Geschichten erzählen. Oder sie erzählen dramatische Opfergeschichten, was ihnen alles passiert ist. Aber ihnen ist dann in dem Punkt, und hier sind wir bei diesem, es werden sehr übertriebene Geschichten erzählt. Es ist dann auch gar nicht so wichtig, wenn das soziale Umfeld sagt, boah, Roland, das ist doch niemals wahr. Wirklich? Was ein Seemannsgarn, Captain Blaubeer?
Du versuchst hier wirklich Captain Blaubeer zu dissen. Das möchte ich mal an dieser Stelle wirklich festhalten.
Ich fand Captain Blaubeer immer super.
Klingt nicht so. Okay, also sprich, das Umfeld darf das ruhig anzweifeln, weil ja, das sorgt ja im Zweifel für.
Es sorgt für Aufmerksamkeit. Also, ne? Ich glaube, das ist immer noch ein unangenehmes Gefühl. So, also Scham, Schuld und so weiter ist dann trotzdem da. Aber die Währung Aufmerksamkeit wiegt schwerer, wenn du das auf eine Waage packen würdest.
Also wenn ich das jetzt mal ein bisschen transferiere, dann ist Boulevardpresse ist die Anwendung dieser histrionischen Persönlichkeitsstörung auf ein Geschäftsmodell. Ne? Also im Zweifel steht da irgendwie, ne, Michael Schumacher, seine Familie und neue Entwicklung und so weiter. Und dann guckst du rein und er hat Geburtstag gehabt oder so. Ne? Nichts. Also sprich, ich versuche irgendwas mir zusammenzureimen, was irgendwie nach Aufmerksamkeit schreit.
Ja, Aufmerksamkeit als Leitmotiv. Genau, das sind die hauptsächlichen Persönlichkeitsstörungen, in deren Rahmen pathologisches Lügen aktuell diskutiert wird. Und Curtis und Hart werben aber dafür, anders als Stoffels, dass pathologisches Lügen was Eigenes sei. Die wollen, und deswegen haben sie auch diese Definition mit reingebracht und so wissenschaftlich fundiert ausgearbeitet, dass es in ICD und DSM, also diagnostische Leitlinien, mit aufgenommen wird, sodass es auch als eigene Diagnose vergeben werden kann. Und ja, vielleicht die letzte inhaltliche Frage an dich für heute. Wie würdest du da drauf schauen? Was spricht nach dem, was wir bislang besprochen haben, für die Aufnahme in ICD und DSM und was spricht dagegen?
Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich mit ICD und DSM nahezu nichts zu tun hatte. Aber am Ende sind sie ja dazu da, um eine Diagnose zu stellen. Und das, was du gerade erzählt hast, also schon vor den Persönlichkeitsstörungen, ne? Also dass wir im Bereich der Zwangsstörung unterwegs sein können und in den Coping-Mechanismen und eben in den Persönlichkeitsstörungen, das klingt für mich sehr, sehr plausibel. Und damit habe ich ja wirklich mehr ein Symptom. Also sprich nur, dass ich pathologisches Lügen diagnostiziere, ne, und sage, hey, der lügt pathologisch, hilft mir ja nicht weiter. Das ist ja wie zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe Fieber. Okay, irgendwas ist kaputt, aber wir müssen mal rausfinden, was. So, und deswegen weiß ich nicht, ob das dann, ich weiß nicht, wie das Manual sonst aufgebaut ist, aber mein Verständnis ist, dass es eigentlich, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, behandlungsfähige Störungsbilder, also welche, aus denen ich eine Aussage treffen kann, wie sollte ich weiterverfahren. Ne? Und die einzige Aussage, die ich jetzt hier raushören würde, ist, alles klar, musst weitere Diagnostik machen und dann hilft mir das ja wenig.
Die würden das tatsächlich anders sehen. Die würden sagen, nee, das ist was Eigenes. Es gibt Menschen, die haben nichts anderes, die haben nur pathologisches Lügen. Da ist die Antwort von PsychiaterInnen, die sich aktuell viel mit dem Thema beschäftigen, kann sein, weiß man aber noch nicht.
Dann wäre die Frage, wenn das nur das pathologische Lügen ist, warum hören Sie dann nicht auf?
Genau, die Frage stellen die auch. Und in der Abwägung von den PsychiaterInnen, von denen ich jetzt hier in Deutschland mal ein bisschen was nachgelesen habe, geht eher die Tendenz dahin zu sagen, im Moment auf jeden Fall noch nicht aufnehmen. Also erstens, die Revision ist ja gerade erst durch, so da passiert gerade sowieso nichts, beziehungsweise ist nicht mal raus in Deutschland. Aber trotzdem sind die ja auch sehr zurückhaltend da, weil da eher so die Annahme ist, es ist ein Symptom, das im Rahmen unterschiedlicher psychiatrischer Störungsbilder auftreten kann, unter anderem die, die wir jetzt diskutiert haben. Und es mag sein, dass pathologisches Lügen auch als was Eigenes auftritt. Das ist vor allem von ihnen dann der Fall. Also von Curtis und Hart sagen die, das ist was Eigenes, wenn man nur diesen inneren Druck hat, so dieses innere Anspannungserleben und pathologisches Lügen eingesetzt wird, um dieses Anspannungserleben zu reduzieren. Aber dafür,
Das wäre die Zwangsstörung, ne?
ja, Zwangsstörung beziehungsweise irgendwie Anspannungsreduktion ist nochmal was anderes. Aber genau das ist der
Okay.
Punkt. Es ist im Moment noch einfach nicht ausdifferenziert genug aus meiner Perspektive, aber ich habe mich, wie gesagt, ja auch nur mit ein paar ausgewählten Studien beschäftigt und ein bisschen nachgelesen, wie so die Meinungen dazu sind. Aber so von dem, was ich gelesen habe, würde ich gerade auch sagen, noch nicht wahrscheinlich. Ja.
Sind uns am Ende doch noch einig geworden. Außer bei Captain Lobby.
Ein seltenes Gut. ja, dann würde ich sagen, inhaltlich bin ich damit am Ende angekommen dieser Folge. Hast du noch Fragen?
Nö, Fragen sind für mich jetzt eigentlich nicht offen geblieben. Die haben wir dann am
Ja.
Ende doch alle schon. Oder hast du nebenbei schon mit abgehakt?
Dann würde ich dich fragen, was du aus der heutigen Folge mitnimmst.
Auf jeden Fall, dass am Thema Lügen mehr dran ist als einfach nur die Unwahrheit sagen. Ja, genau. Ich zögere gerade deswegen, weil wir ja am Ende dann doch sehr, sehr viel beim pathologischen Lügen waren, was ja auch der Sinn der Folge war. Genau, also ich hätte das jetzt, glaube ich, so spontan nicht als Symptom betrachtet, ne, sondern wie du am Anfang auch angefangen hast, so was verbindet man eigentlich mit Menschen, die lügen, dann hat man so direkt so ein Bild erstmal vor Augen, ne, und dass die verschiedenen Aspekte, das sagt ja doch schon, es ist letztlich ein Symptom für ganz verschiedene Störungsbilder und kann entsprechend halt auch ganz unterschiedliche Ursachen und auch Therapiefolgen haben. Und genau, das für mich auf jeden Fall eine neue Erkenntnis. Vielen Dank dafür. Was nimmst du mit?
Ich habe in der Vorbereitung und in der Diskussion jetzt nochmal gemerkt, wie wichtig das ist, auch die Perspektive derjenigen einzunehmen, die lügen und zu sehen, dass das einen riesigen Leidensdruck verursacht bei den Menschen, dass die sozial isoliert werden, dass die Schuld empfinden, dass die Scham empfinden und dass es wie bei so vielen oder bei eigentlich allen psychischen Störungsbildern am Anfang darum geht zu verstehen, worum geht's hier eigentlich? Also was ist den Menschen passiert? Wozu dient dieses Lügen? Und es kann in so unterschiedliche Richtungen gehen, dass ich wirklich faszinierend fand, was da alles drin steckt. Und ja, das ist auch das, was ich so als Haupterkenntnis mitnehme aus unserer Diskussion.
Vielen Dank, Steffi.
Sehr gerne.
Vielen Dank an unsere Hörerinnen. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.